Ja, guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich ganz kurz etwas sagen. Ich bin Zeit meines Lebens nie so wirklich Fußballfan gewesen, habe mir aber das eine oder andere Mal schon mal nachmittags die Konferenz, so diese Konferenzschaltung angehört. Und klar, wenn die WM war, da habe ich natürlich mit Deutschland gefiebert. Das schon, und ich bin auch sehr wechselhaft mit meinen Vereinen gewesen, eigentlich immer da, wo ich gewohnt habe. Als ich in Darmstadt wohnte, war es Darmstadt, dann bin ich nach Stuttgart gezogen, da war es Stuttgart. Und dann kam ich ja wieder zurück nach Schwelm, und da habe ich einen Fan kennengelernt von einer Mannschaft, der wollte unbedingt, dass ich mit ihm ins Stadion gehe. Und dann hat er sich bemüht, was glaube ich nicht ganz so einfach ist, und hat mich mit in das Stadion genommen. Patrick, Technik funktioniert nicht. Ach, da. Genau, mit in ein Stadion genommen. Und ich war geflasht. Da saßen mehr als 80.000 Zuschauer. Und diese Zuschauer, gefühlt, waren 95% der Mannschaft, der das Stadion gehörte. Und es war da eine Megastimmung. Und was ich irgendwie auch irre fand, da waren Arme, da waren Reiche, da waren dicke, dünne Arbeiter, Bosse, Firmenbosse. Und die verstanden sich und die waren völlig begeistert von diesem Verein. Die wussten zu jeder Zeit, wann irgendein Lied angestimmt werden musste, wann die Fahnen geschwungen werden mussten. Wann die Fahnen geschwungen werden mussten und ich saß da in dem Stadion, ja nicht so ein großer Fan, aber ich bin total mitgerissen worden. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und ich fühlte mich echt super und ich war begeistert von dieser Begeisterung all der Leute dort im Stadion, nur wegen eines Fußballspieles. Und ich möchte euch gerne noch in eine Überlegung vorab reinnehmen. Und zwar denken wir häufig als Gemeinden ja über unseren Auftrag nach und denken über den Missionsauftrag sozusagen nach und denken daran, was Jesus gesagt hat ganz zum Schluss. Da hat er gesagt zu seinen Jüngern, kurz bevor er aufgefahren ist im Himmel, einmal in Markus 16, geht hin in die ganze Welt und predigt die frohe Botschaft der ganzen Schöpfung. Und auf der anderen Seite, in demselben Abschnitt, in Matthäus 28, geht hin und machet zu Jüngern und lehrt sie. Und diese zwei Punkte haben wir zum Beispiel in K3 als auch unsere Vision gesagt, dass wir gesagt haben, wir wollen als Gemeinde stabil nach innen gegründet sein und dynamisch nach außen auftreten. Und das war so unser Fokus. Und ich habe lange Zeit immer nur diesen Fokus auf diese zwei Punkte so gesehen, aber es gibt, und bei diesen Punkten geht es natürlich einmal um Wachstum in der Vermehrung und einmal um Wachstum in der Festigung. Aber es gibt noch einen Zwischensatz, und da heißt es, und tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und irgendwie ist das so ein Stückchen hinten runtergekippt. Und dann im Rahmen dieser Predigt habe ich überlegt, wieso fügt der Jesus das noch ein? Klar, wir sagen natürlich, ist doch ganz logisch, die Taufe, da bekennt der Täufling dazu zu gehören. Er bezeugt damit, dass er die alte Natur abgelegt hat, gestorben ist und wieder herausgekommen ist. Aber ich sehe noch einen anderen Aspekt, weil das ja auch ein Auftrag war. Und der Täufer nimmt quasi den Täufling mit hinein. Und ich sehe hier eine Anspielung schon auf die Gemeinde, nämlich die Jünger sollten die Getauften taufen und sie mit hineinnehmen zu der Gemeinschaft der Gläubigen. Und das war ein Vorrecht. Sie gehörten dann dazu. Sie waren im Reich Gottes. Natürlich war das nur ein Zeichen dazu. Aber ich glaube, das steckt ganz tief auch dahinter. Es geht hier bei der Taufe einerseits für den Täufling um das, was wir vordergründig immer sehen, aber andererseits eben die taufen, holen diejenigen, die zu Jesus gefunden haben, herein. Genau, kommen wir jetzt zu dem Text unserer heutigen Predigt. Ich bin ein bisschen mit der Technik heute, ist das durcheinander gegangen. Ich lese das vor. Was das aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wir kennen den Text sehr gut. Das ist die Beschreibung der Gemeinde der ersten Gemeinden nach Pfingsten, so wie der Lukas sie gesehen hat. Und er hat diesen Abschnitt aufgenommen in sein Buch und Gemeinde beschrieben. Und wir, also in meiner Vergangenheit, habe immer sehr stark auf den Vers 42 geguckt. Und das wurde mir auch so beigebracht und das ist bestimmt auch sehr gut. Aber ich habe eben nochmal, besonders weil ich diesen Text in dieser Übersetzung, das ist die NGÜ, gelesen habe, das nochmal unter einem ganz neuen Gesichtspunkt gesehen. Und der fängt eben an, was die ersten Christen prägte, lassen wir das andere mal weg, ich habe das gelb da markiert, war ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und das war neu. Das war damals absolut neu, weil in der damaligen Welt, wir müssen uns erinnern, das war die römische, da gab es die römische Herrschaft, da zählten Menschen manchmal gar nichts, Menschenleben überhaupt nichts. Die griechische Philosophie herrschte dort vor und es war diese ein bisschen herzlose klerikale Haltung der jüdischen Obersten. Und jetzt steht hier, diese Gruppe war geprägt von ihrem Zusammenhalt und von ihrer gegenseitigen Hilfsbereitschaft. Nun wurden Diener und Sklaven, das war ein Wunder, nicht mehr als Diener und Sklaven angesehen, sondern als Bruder und Schwester. Es entstand ein ganz neues Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Sie begegneten sich in dieser ersten Christenheit auf Augenhöhe. Und was nicht üblich war. Und wenn wir hier von Hilfsbereitschaft lesen, Hilfsbereitschaft setzt immer voraus, dass ich offene Augen habe, dass ich auch wahrnehme, wo wird Hilfe benötigt. Und Hilfsbereitschaft setzt unter anderem auch voraus, dass ich natürlich auch bereit bin zu helfen. Und das kann manchmal mitunter Mühe kosten und Arbeit. Und davon waren die ersten Christen, wie es hier steht, geprägt. Ein weiterer Satz ist, und alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Die erste Gemeinde war auch dadurch gekennzeichnet. Sie hielten fest zusammen und das war auch damals unheimlich nötig, weil Jesus Christus ja am Kreuz verurteilt wurde. Also sie glaubten an jemanden, der eigentlich verachtet war von den Römern, den Griechen und all den anderen Menschen. Dann war Zusammenhalt natürlich nötig und wichtig. Und sie standen ganz eng zusammen. Und Zusammenhalt bedeutet, füreinander einzustehen, sich umeinander zu kümmern, viel gemeinsam zu unternehmen und mit vielen zusammen, und das hatten sie auch gespürt, kann man Nöte und Stürme durchstehen. Und da gibt es einige Beschreibungen in der Apostelgeschichte. Weiter sehen wir, und sie verteilten entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ich möchte hier nicht so sehr abheben, dass sie ihre Habe verkauften, das war natürlich genial, aber sie mussten um die Bedürfnisse und Nöte der anderen wissen. Und dafür mussten sie aufmerksam sein. Und sie waren sehr freizügig. Sie luden in die Häuser ein, das kommt ja auch später. Aber diese Großzügigkeit bedeutet zwei Sachen. Ich muss loslassen können von materiellen Dingen, aber ich muss auch manchmal loslassen von dem, was auch diese Dinge für mich verkörpern. Und das haben sie getan. Das haben sie getan, weil sie so eng zusammenstanden. Und dann steht da, und außerdem trafen sie sich in ihren Häusern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie kamen zusammen und hatten Gemeinschaft. Die Häuser wurden dafür geöffnet in Jerusalem und das war auch ungewöhnlich. Man lud nur die Verwandten und Bekannten und die Freunde ein, aber jetzt waren die Häuser offen. Und die Häuser waren so offen, dass dort gegessen und getrunken wurde. Sie verbrachten Zeit zusammen. Und ich habe das auch selbst in meinem Leben immer wieder erlebt. Wenn man viele Leute einlädt, das ist mitunter schon sehr aufwendig und mitunter auch mit vielen Kosten verbunden. Und sie haben das nicht gemüht und nicht gescheut. Und das fünfte ist hier, sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen bei dem Volk im hohen Ansehen. Und ich habe das oft gehört, wenn ich mit Leuten gesprochen habe und über Gemeinde gesprochen habe. Ich habe schon mal Christen gesprochen, die gesagt haben, Gemeinde ist gar nicht so wichtig. Aber und ich kann ja auch alleine Gott preisen. Und das stimmt natürlich, das können wir. Aber es ist was ganz Besonderes, wenn Menschen zusammenkommen und einig werden, einem Gott gemeinsam zu preisen. Hier sind wir vielleicht jetzt 100 heute, ich weiß es nicht, oder 80, 100, die zusammengekommen sind, gemeinsam Gott zu loben in Liedern. Und das ist etwas Außergewöhnliches. Und das hat Gott gefügt in dieser Gemeinschaft, dass ganz, ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und diesen Lobpreis ausdrücken. Und wenn wir das in heutiger Sprache ausdrücken, eben Lobpreis, beziehungsweise dass man Worship-Zeiten hat, und das ist wirklich am schönsten, wenn man das zusammentut, gemeinsam sich durch die Musik inspirieren lässt und die Texte aufnimmt und auch das gemeinsame Gebet, was in manchen Liedern ausgedrückt wird, gemeinsam vor Gott bringen, das ist etwas ganz Besonderes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich wäre in dieser Zeit unter diesen, was da beschrieben ist, gerne dabei gewesen. Ich weiß, dass nachher ja viel Verfolgung gekommen ist. Das wäre jetzt schon ein bisschen schwieriger, aber das hätte ich echt gerne erlebt, wie es da wohl gewesen ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, was brachte die ersten Christen denn jetzt tatsächlich zusammen? Was brachte sie zu so einer engen Gemeinschaft? Was brachte sie letztlich dazu, dass sie so eins waren? Und hier, ich habe noch einen Punkt vergessen, der noch ganz wichtig ist, weil das ja der Titel der Predigt ist. Der kommt später, sorry. Okay. Also was... Ich habe mir das überlegt und das ist jetzt nicht aus der Bibel abgeleitet. Ich habe mir einfach überlegt, was haben die ersten Christen wohl gehabt, dass sie so zusammengebracht hat. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass da eine Person war. Eine Person und zwar Jesus. Und sie hatten Jesus erlebt. Die Jünger sind 3 Jahre lang mit Jesus gegangen. Und wer 3 Jahre mit Jesus geht, der kann bestimmt wunderbar über Jesus reden. Und diese Leute haben Jesus den anderen nahegebracht. Und sie waren begeistert von dieser einen Person, von ihrem Messias. Und Das waren ja nicht nur die 12 Jünger. Der Jesus, im Korintherbrief steht, dass der Jesus nach seiner Auferstehung 500 Menschen erschienen war nochmal. Also die ihn alle kannten. Sie hatten ihn persönlich erlebt. Aber hier war es ja jetzt schon so, dass Jesus nicht dabei war. Und trotzdem brannte aller Herzen für diese eine Person. Alle Herzen drehten sich um diese Person. Sie wussten um seine selbstlose Liebe, die am Ende eben darin gegipfelt ist, dass er am Kreuz gestorben ist. Sie waren begeistert von Gottes Sohn, dem Sohn des himmlischen Vaters, den sie nun kannten. Und sie wussten, dass sie selbst geliebt waren. Und natürlich, was wussten sie auch? Jeder andere, der an Jesus glaubt und der Jesus als seinen Herrn hat, ist auch von ihm geliebt. Und das gibt eine ganz andere Perspektive. Wenn Menschen den Jesus als ihren Heiland wirklich vor Augen haben, als ihren Messias, als ihren Retter, dann werden sie auch die anderen Menschen, die an diesen gleichen Jesus glauben, doch auch mit ihnen zusammenstehen. Also sie waren begeistert von einer Person. Und weil sie so begeistert waren von dieser Person, waren sie zusammengeschmiedet. Ich glaube, dass ein weiterer Punkt ist, ein gemeinsames Erlebnis, das sie erlebt haben. Und das war ja damals wirklich auch ein herausragendes Erlebnis. Die jüdischen Leute, die haben immer gedacht, ich muss etwas tun, um Gott zu gefallen. Und sie haben sich abgemüht, sie haben sich mit den Gesetzen gemüht, aber sie sind nicht wirklich mit Gott in Verbindung gekommen. Und dann kam Jesus und brachte das Neue, das nämlich es wichtig war, dass Gott selbst für sie eintrat. Und das hatten sie begriffen. Und diese gemeinsames Erlebnis der persönlichen Errettung, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wie es war, als ihr es erlebt habt, diese Errettung. Und das war doch für mich jedenfalls war das ein Wahnsinnserlebnis. Und immer wenn ich daran denke, dann ist das für mich immer wieder neu ein riesiges Geschenk von unserem himmlischen Vater, dass er mich errettet hat, dass er mich bei meinem Namen gerufen hat, dass er gesagt hat, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, fürchte dich nicht. Das war ein so super Erlebnis. Und ich muss immer wieder sagen, ich mache Luftsprünge, wenn ich auch heute noch sehe, wenn Menschen diese Errettung erfahren. Und das kann man manchmal wirklich sehen, eine Veränderung, die stattfindet, vom Vorher zu Nachher. Und diese Leute in der ersten Christenheit hatten diese Errettung vor Augen. Und das brachte sie zusammen. Ich glaube, dass darüber hinaus eine weitere Erfahrung ganz wichtig ist. Sie hatten die Liebe Gottes erfahren. Und das war ja eben auch ganz neu. Ganz neu durch Jesus ihnen gebracht. Denn Jesus hatte ja den Menschen von dem Vater erzählt, von der Liebe, die er zum Vater hat und die Jesus zum Vater hat und der Vater zu ihm. Und er hat uns dem Vater auch gezeigt als Menschen. Und wir dürfen in diese Liebe, in diese göttliche Liebe hineinkommen. Und wir dürfen Bestandteil sein dieser Liebe. Und diese Liebe, die kann uns füllen. Und diese Liebe in dieser Liebe hat er uns zu einem neuen Leben geführt. Und da ist die Frage, und das hat ja hier die erste Christenheit gezeigt, kann man da neidisch sein, missgünstig auf andere gucken? Oder kann man da ein egoistisches Leben führen, das sich nur um einen selbst dreht? Hier bei den ersten Christen war das nicht so. Und sie waren damit ein Zeugnis. Und ich glaube, dass auch ein ganz wichtiger Punkt war, der sie einte und der sie zusammenbrachte, war diese neue Lehre, die Apostel gebracht haben. Und das ist eben auch etwas ganz Wichtiges. Es war nicht irgendeine Idee oder irgendetwas, sondern sie haben verstanden, das war eine lebendige Botschaft, das war etwas von Gott, was da gekommen ist. Und die Jünger, wenn sie redeten, dann sprachen sie die Aussprüche Gottes und das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und sie lehrten quasi das, was Jesus sie gelehrt hatte, lehrten sie weiter. Und das erfüllte die Menschen und darüber wurden ihre Herzen gefüllt und das brachte meiner Ansicht nach auch diese Einheit zusammen. Und der letzte Punkt aus diesem Text, den ich ja da hervorgehoben ist, ist, dass sie einen gemeinsamen Lobpreis preis hatten. Es heißt, sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Das führte zur Anbetung vor ihrem großen Meister Jesus, vor dem großen Gott, dem Allerhöchsten, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Und wir Menschen brauchen etwas, das wir bewundern. Uns Menschen tut es gut und es hebt uns heraus aus dem Alltag. Lässt uns doch häufig die Bedrängnisse auf der Erde vergessen und bringt uns das mit, und es bringt uns mit Gott zusammen, der unendlich groß ist, uns aber auch unendlich liebt. Nicht jeder für sich, sondern alle zusammen. Und das ist wirklich erhebender, wenn es viele tun, als wenn man es alleine tut. Ich war einmal einmal war es wirklich erhebend, waren wir zu 10.000 Menschen in einer Halle und wir haben gesungen, großer Gott, wir loben dich, 10.000. Die das bezeugt haben, die das gesungen haben, aus voller Kehle. Und das hört sich natürlich super an, das ist mächtig, wenn 10.000 Stimmen erschallen, das ist toll, wenn eine ganz tolle Band dabei spielt. Aber was mich noch mehr dabei beeindruckte, war, es waren 10.000 Menschen zusammen, die ein Lied sangen. Weil sie einen Glauben hatten, weil sie Jesus verehren wollte. Also nochmal zusammengefasst, ich glaube, die Motivation oder was führte sie zu dieser Einheit, war eine Person, eben Jesus. Es war ein Erlebnis, die Errettung. Es war eine Erfahrung, die Liebe Gottes. Es war ein Glaube, eben die Lehre Jesus. Und ein Lobpreis ließ sie münden in Anbetung. Und was bewirkte das in diesem Text hier? Welche Auswirkungen hatte das? Hier nach dem Text der Apostelgeschichte heißt es in Vers 47, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen bei dem ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Dieser Zusammenhalt, diese Einheit, diese Darstellung, also es hieß ja am Anfang, es prägte die ersten Christen, führte dazu, dass sie bei dem Volk ein großes Ansehen hatten. Und wisst ihr, was mir eben dabei aufgefallen ist? Dass das ist, was der Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern zusammen gebetet hat. Und zwar, ich muss das jetzt mal von der Leinwand lesen, einmal habe ich es hier nach der NGÜ aufgeführt, sie alle sollen eins sein, hat der Jesus gebetet in diesem Gebet. Also alle, die ihm nachfolgen, sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann, das hat der Jesus gebetet, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das war sein Gebet. Wenn die Gläubigen zusammenkommen, wenn sie zusammenstehen, das würde Jesus klar machen, dass Gott Jesus auf diese Erde gesandt hat. Und in der alten Elberfelder ist das ja ein bisschen immer kürzer aufgeführt, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also diese Einheit bezeugt Jesus. Und ich habe dieses Beispiel gebracht von dem Fußballstadion und ich war wirklich beeindruckt, was für eine Einheit möglich ist. Das ist natürlich nur für ein Fußballspiel im Rahmen eines Vereins. Und unsere Einheit geht da weit, weit drüber hinaus. Aber mich hat das schon bewegt, weil wir manchmal weniger die Fahnen schwenken oder weniger so zusammenstehen oder weniger Seite an Seite stehen, weniger jubeln dem Meister zu. Das hat mich natürlich getroffen, einerseits. Aber ich möchte nicht bei dieser Betroffenheit so sehr und damit irgendwie einen moralischen Finger heben, stehen bleiben, sondern ich möchte uns eigentlich gerne ermutigen, dahin, dass wir mal überlegen, wie es die ersten Christen taten. Es war eine Person, Jesus. Lasst uns neu berührt werden von dieser Person. Wie das? Indem wir natürlich uns mit ihm beschäftigen, in seinem Wort lesen, indem wir über ihn nachdenken, indem wir über ihn singen und aufmerksam dabei sind und wachsam. Und ich lese täglich auch YouVersion, das ist so eine Bible-App auf dem Smartphone. Und da habe ich gerade eine 100 Tage mit Jesus, das ist so eine Andacht. Da ist jeden Tag ist so eine Einheit, wo dieser Schreiber über etwas aus Jesus, dem Leben von Jesus schreibt. Ich bin jetzt schon beim zweiten Mal, weil mich diese so beeindruckt und weil ich da so Jesus so nah nochmal erlebe. Natürlich kann man das lesen und die Evangelien lesen, aber manchmal hilft so jemand, der das auch beschreiben kann. Irgendwie. Mein Ansatz, irgendwie müssen wir vielleicht überlegen, lasst uns ja neu überlegen, wie kann Jesus mir größer werden? Wie kann ich wieder mehr von ihm begeistert werden? Wie kann das wieder ein Mittelpunkt werden? Und wenn wir Jesus mehr sehen, dann sehen wir in jedem Gläubigen, sehen wir, egal wo er herkommt, in jedem Gläubigen auch diesen Jesus. Und das ist jemand, also dein Nachbar rechts und links, ist jemand, der auch Jesus liebt und der Jesus im Fokus hat. Ist das nicht ein Grund, ihn zu lieben? Ein Erlebnis, Errettung, da war ein Erlebnis, die Errettung. Und ich wünsche mir auch, und das habe ich mir auch wieder neu vorgenommen, einfach mal wieder immer neu uns daran zu erinnern und vor Augen führen, was für ein gewaltiger Preis dafür bezahlt wurde, dass ich errettet wurde. Aus welcher Finsternis und Abhängigkeit und Dunkelheit und aus welcher Verlorenheit ich gekommen bin. Und das hat Jesus für mich alles weggenommen. Er hat mich errettet, er hat mich erlöst. Ich darf jetzt sein Kind sein. Ich darf jetzt zur Familie Gottes gehören. Und wenn wir darüber stärker nachdenken, möchte ich einfach die Frage stellen, kann uns dann der andere, der auch diese Errettung erfahren hat, gleichgültig sein? Kommen wir zu diesem dritten Punkt, die Liebe. Denken wir an die unendliche Liebe unseres Gottes, der mich gemeint hat und dadurch zeigt, dass ich angenommen bin. Ich bin ein geliebtes Kind und ich darf dieses Angenommensein für mich in Anspruch nehmen. Ich darf hineintauchen in diese Liebe. Ich darf wissen, da ist ein großer, gewaltiger Gott im Himmel, der Acht hat auf mich kleinen Menschen, der auf mich guckt und mich wahrnimmt. Und der gesagt hat, ich habe dich lieb. Und wenn der Jesus dann zu seinen Jüngern sage, zwei Gebote gibt es, dass ihr den lebendigen Gott liebt und den Nächsten wie euch selbst. Da kommt dieser Wunsch Gottes drin zum Ausdruck, dass er uns hineinnehmen will in diese Liebe, dass unsere Herzen diese Liebe verspüren und mit Gott in Gemeinschaft kommen. Aber da stelle ich auch am Ende wieder die Frage, wenn wir uns jetzt hier im Saal umschauen, wenn wir zum rechten und zum linken Partner schauen, da sitzt auch ein geliebtes Kind Gottes. Machen wir uns das nochmal neu bewusst. Wenn wir sehen, es ist ein geliebtes Kind Gottes, können wir dann gleichgültig diesem geliebten Kind Gottes gegenüber sein? Und animiert uns das nicht, dass wir stärker wieder zusammenstehen, weil wir alle zu dieser Familie gehören, weil wir alle um diesen liebenden Gott wissen, weil wir wissen, dass ihm es gefällt, wenn wir uns gegenseitig lieben. Dafür hat er gebetet, aber wenn wir auch die Menschen um uns herum lieben. Das vierte ist ein Glaube und ich möchte einfach da nochmal für werben, lasst uns wieder mehr Begeisterung entwickeln für unseren Glauben, für Gottes Wort. Ich hatte am Freitag einen Film geguckt und der hatte den Titel Gott ist nicht tot. Also es gab ja mal einen Philosophen, der gesagt hat, Gott ist tot. Und dann in diesem Film, das hat mich unheimlich beeindruckt, ist ein junger Student, der einem Professor gegenübertritt weil dieser Professor an dieser Behauptung klammert, Gott ist tot. Und dieser Student, der bekommt die Gelegenheit zu sagen und aufzuzeigen, warum Gott eventuell doch nicht tot ist. Und das hat mich so beeindruckt, dass dieser Student, der konnte etwas bringen, er wusste davon Bescheid, er konnte seinen Glauben vertreten, er konnte das sagen. Das war natürlich in einem Film, klar. Aber ich habe mir eben die Frage gestellt, wir sind manchmal, sagen, oh, die Bibel, oh, alles schwierig. Aber lasst uns doch nochmal neu wirklich Begeisterung für diesen Glauben, für das Wort haben und dass wir dann in der Lage sind, wenn Menschen da sind, die sagen, Gott ist tot, dass wir sagen, nein, Gott lebt, er lebt und er ist auferstanden und wir glauben an ihn und wir glauben daran, dass er Menschen retten will und dass er Menschen verändern kann und dass er Menschen zu sich ziehen kann. Aber dazu brauchen wir Begeisterung für dieses Wort, glaube ich. Und diese Begeisterung, wenn wir diese Begeisterung wieder neu aufnehmen, glaube ich, dass uns das auch alle wieder mehr zusammenbringt. Und zum Schluss ist dann eben ein Lobpreis, ließ sie münden in Anbetung. Der Lobpreis, der unsere Herzen zur Anbetung führt, etwas ganz Wichtiges. Werden doch da die Herzen auf den Allmächtigen und seine Größe gelenkt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier im Gottesdienst Lieder singen, dass wir gemeinsam diesen Lobpreis vor Gott bringen, natürlich auch zu Hause. Ich mache das unheimlich gerne. Ich lade mir Lieder aus dem Internet runter oder schaue irgendwelche Veranstaltungen, wo Lobpreislieder gesungen werden, einfach um herausgenommen zu werden und Gott zu begegnen und nochmal neu durchströmt zu werden von der Begeisterung für unseren Gott. Und jetzt denkt ihr vielleicht, was hat das jetzt für uns, natürlich jetzt auch in der Urlaubssituation, so zu sagen. Das ist immer so das Große und Ganze in gewisser Weise. Aber ich möchte wirklich ermuntern, vielleicht kann man ja auch nur eins rausnehmen. Dass ich mir vielleicht mal eins im Urlaub rausnehme und nochmal ganz neu durchdenke. Eins nochmal greife und fasse. Und mir auch überlege, wie dieses eine mein Leben im Verhältnis zu meinen Geschwistern prägen kann. Und vielleicht bewirkt das auch nochmal stärker, dass wir hier in Schwelm wirklich zusammenstehen und dass wir ein Zeugnis für seinen Namen sind. Und ich möchte es auch ganz praktisch nochmal machen auf den 24.8. bezogen. Wir werden gemeinsam in der Stadt stehen. Und was wird es sein, wenn wir wirklich alle da sind und gemeinsam dastehen und diesen Lobpreis Gott bringen und dass die Stadt sehen kann, diese Christen sind nicht zusammen, weil sie sich alle so toll finden, sondern sie sind zusammen, weil sie einen Herrn haben, weil sie an eine Errettung glauben, weil sie von der Liebe Gottes geprägt sind und weil sie einen Glauben haben. Und das bringt sie zu diesem Lobpreis.